Bevor ich mich in Regen niederließ, musste ich mich entscheiden, was für Material soll da eigentlich rein in die Praxis. Und der Markt ist riesengroß und es gibt viele Anbieter und die Entscheidung, welche Geräte beschafft werden sollten, war sehr knifflig. Ich war vorher in Israel gewesen, um mir ein paar Ideen zu holen und hatte in Jerusalem in der Trudi Birger Zahnklinik gebohrt. Und da hatten die luftbetriebene Gerätschaften. Und die haben mich so überzeugt, dass ich gesagt habe, die kaufe ich auch. Denn auch das israelische Militär benutzt die gleichen. Und da dachte ich, das kann nur gut sein. Dann bin ich nochmal nach Tel Aviv in die Firma gefahren und habe mir den Laden angeguckt, wo die gebaut werden, und lernte da Zivi Wogen kennen, den hatte ich schon auf einer Messe in Köln getroffen. Und dann sah ich seine Firma. Ein Schrottplatz ist aufgeräumter als diese Firma. Aber trotzdem, die genialen Geräte werden da geschraubt. Und er sagte zu mir, you know, electricity don't like water. What can you do? Wir sagen, Strom mag kein Wasser. Was kann man tun? Und das war auch die Ursache für den Erfolg dieser Geräte. Denn bei den deutschen Fabrikaten ist die Elektronik mitten in den wassertragenden Teilen verbaut. Und wenn dann mal eine Leckage auftritt, ist gleich die Hauptplatine durchgeraucht und dann muss man 1.000 Euro bezahlen. Ja, so sind die Israelis. Vollkommen praktisch, vollkommen an der Wirklichkeit dran, ohne Spinnereien, knallhart in der Wirklichkeit. Und wir wollen heute einen Blick in die Wirklichkeit Gottes tun, was er mit diesem Volk gemacht hat, was er mit uns macht. Auch da wollen wir kennenlernen, wie wunderbar Gott seine Wirklichkeit in unserem Leben gestaltet. Das große Thema ist heute Israel und seine Erwählung. Und wir werden daraus Rückschlüsse ziehen auf unser persönliches Leben in der Nachfolge Jesu. Wenn ihr eure Bibeln mit habt, dann schlagt doch bitte auf Römer 11. Da will ich die Verse 25 bis 32 lesen. Römer 11, 25 bis 32. Ich will euch nicht darüber in Unkenntnis lassen, liebe Brüder, dieses Geheimnis, damit ihr euch nicht aufblast. Ich will euch nicht in Unkenntnis lassen, liebe Brüder, dieses Geheimnis, damit ihr nicht stolz seid. Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, aber nur so lange, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und also das ganze Israel gerettet werde, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion, der da erlöse und abwende das gottlose Wesen von Jakob. Und dies ist mein Testament mit ihnen, wenn ich ihre Sünden werde wegnehmen. Nach dem Evangelium sind die Israeliten zwar Feinde um euretwillen, aber nach der Auswahl sind sie Geliebte um der Väter willen. Gottes Gaben und Gottes Berufung können ihn nicht gereuen. Denn gleicherweise, wie auch ihr früher nicht geglaubt habt an Gott, nun aber unter die Barmherzigkeit gekommen seid, habt auch, denn gleicherweise, wie auch ihr früher nicht habt geglaubt an Gott, nun aber unter die Barmherzigkeit gekommen seid und habt ihren Glauben. Also haben auch jene jetzt nicht wollen glauben an die Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit sie auch Barmherzigkeit empfangen. Denn Gott hat alle beschlossen unter den Unglauben, aber er wird sich aller erbarmen. Die große Frage, die im Raum steht, warum glauben die Juden nicht dem Messias? Und die große Frage steht im Raum, hat Gott sein Volk verworfen? Sind die abgehängt? Sind die raus aus der Nummer? Und dann entfaltet Paulus, dass alles das ein Teil von Gottes wunderbarem Heilsplan ist. Er leitet diesen Abschnitt ein mit dem Hinweis auf ein Geheimnis. Es gibt manches Geheimnis in der Bibel. Es gibt manches Geheimnis in unserem Leben. Und manchmal haben wir selber unsere Geheimnisse. Es ist nicht alles so klar in der Bibel. Es ist manches geheimnisvoll. Und genau 10 Geheimnisse werden uns beschrieben in der Bibel. Das erste Geheimnis ist das Evangelium, die frohe Botschaft überhaupt. Jesus sagt, es handelt sich um das Geheimnis der frohen Botschaft, um das Geheimnis vom Evangelium, das Geheimnis vom Himmelreich. Dann besteht in Jesus Christus ein nächstes Geheimnis. Christus im Fleisch ist ein Geheimnis. Und Paulus sagt, Christus in dir oder im Gläubigen ist ein Geheimnis. Und dann ist noch vom Geheimnis des Glaubens die Rede. Warum sitzt du hier? Warum bist du jetzt nicht beim Frühschoppen? Ist doch geheimnisvoll. Wer hat dich hierher gebracht? Wer hat dir ins Herz gegeben, hier hinzukommen? Ist doch geheimnisvoll. Das Geheimnis des Glaubens. Und dann gibt es noch ein Geheimnis der Gemeinde. Und dann gibt es auch das Geheimnis von der Hure Babylon und dem Tier. Ist der Antichrist, ist auch geheimnisvoll. Und wenn wir davon lesen, dass es um göttliche Geheimnisse geht, dann macht uns das demütig. Denn Paulus sagt, damit ihr euch nicht aufblast, es gibt mit Israel ein Geheimnis. Mit meinem Schulfreund Carsten Thom habe ich auch ein Geheimnis gehabt. Ich habe in den Voglerbergen ein Versteck gebaut. Und dieses Versteck war so geheim, dass wir es nach einem halben Jahr nicht wiedergefunden haben. Und Peter, falls du einen Spaten vermisst hast, das waren wir.
Nicht nur einen Spaten.
Dieses Geheimnis kann nur der lüften, der es auch verursacht hat. Und die Geheimnisse des Glaubens kann in unserem Leben nur der lüften, von dem sie herkommen. Und das macht uns demütig. Dann bitten wir den Heiligen Geist, bitte erklär es mir, bitte schließ es mir auf. Bitte zeig es mir, bitte lass es mich erkennen. Und dann macht es Gott. Dann macht Gott uns die Tür auf, dann macht er uns die Decke vom Kopf und dann sagt er, guck mal so, guck mal hier, guck mal da, das bin ich. Und nun lesen wir davon, dass Gott, obwohl sie jetzt verstockt sind, obwohl sie jetzt nicht glauben, obwohl sie jetzt den Christus nicht erkennen, er sie trotzdem nicht fallen lässt. Die Blindheit Israels in dieser Zeit ist unsere Chance. Denn weil Israel jetzt noch nicht glaubt, kommt die frohe Botschaft zu den anderen Völkern, zu uns. Wir sind die Heiden. Und zwar so lange, bis Gott seine Truppe voll hat, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist. Wir berühren hier das Geheimnis von Gottes Erwählung. Gott hat Israel erwählt und sie bleibt das. Trotz ihres Unglaubens, trotz ihres Ungehorsams. Aber ja. Paulus begründet das. Gottes Erwählung ist unwiderruflich. Gottes Erwählung oder Gottes Ruf kann ihn nicht gereuen. Er bedauert das nicht, dass er dieses Volk erwählt hat. Er nimmt das nicht zurück. Und jetzt schau doch in dein Leben. Gott ruft dich doch genauso. Du hast doch Gottes Ruf gehört und darum sitzt du doch hier. Und jetzt heißt es, dieser Ruf Gottes ist unwiderruflich. Trotz deines Unglaubens, trotz deines Versagens, trotz deines Ungehorsams. Aber ja. Weil Gott sich nicht abhängig macht von uns. Weil Gott sich nur abhängig macht von deinem eigenen Willen. Und wenn er zu dir sagt, ich habe dich gerufen, dann hat er dich gerufen. Du kannst sagen, interessiert mich nicht. Du kannst sagen, was soll das? Ruf doch jemand anders. Gottes Ruf ist unwiderruflich. Und darin besteht die ganze frohe Botschaft. Mein Unglaube kann Gottes Erwählung nicht rückgängig machen. Der Unglaube und die Verstocktheit des Volkes Israels kann Gottes Erwählung nicht auf Null drehen. Es bleibt Gottes Volk. Das ist Evangelium. Das ist die frohe Botschaft. Sie sind zwar jetzt Feinde um euretwillen. Ja, Israel ist Feind im Evangelium. Will das nicht hören? Erzähl mal einem orthodoxen Juden, Jeshua Mashiach ist der Gesalbte Gottes. Der rastet aus. Der kann das nicht ertragen, dass dieser Jesus, den die vor 2000 Jahren angenagelt haben, dass dieser Jeshua, der Messias des Volkes Israel ist, da tritt er durch. Das ist Feindschaft. Und darum zünden die auch den messianischen Juden die Wohnung an. Darum schütten die Benzin an die Eingangstür und halten Streichholz dran. Das ist Feindschaft. Das wollen sie nicht. Aber das ist unsere Chance, das ist unsere Gnadenzeit. Und trotzdem nimmt Gott diese Erwählung nicht zurück. Nicht zurück. Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Das ist doch wunderbar. Wenn Gott dir Glauben schenkt, wenn Gott dich ruft, sagt er niemals, hätte ich es mal lieber sein gelassen, das bringt mit dem nichts. Hätte ich mal lieber einen anderen genommen, der es besser drauf hat. So ist Gott nicht. Dann heißt es, wie ihr früher nicht geglaubt habt, jetzt aber unter die Barmherzigkeit gekommen seid, so glaubt jetzt Israel nicht, wird aber auch unter die Barmherzigkeit kommen. Merken wir, wie das verklammert ist? Also nochmal, wir haben früher nicht geglaubt, sind aber jetzt unter Gottes Barmherzigkeit gekommen. Israel glaubt jetzt nicht, wird aber später unter Gottes Barmherzigkeit kommen. Was jetzt bei uns ist und noch nicht bei den anderen, das wird später bei allen sein. Und dann heißt es in Vers 11, früher und jetzt. Es gibt in unserem Leben ein Früher und Jetzt. Früher haben wir nicht auf Gottes Rufen gehört. Jetzt hören wir auf Gottes Rufen. Israel hat früher Gottes Rufen gehört, aber nicht geglaubt und wird trotzdem noch später wieder auf sein Rufen hören. Und dann heißt es in Vers 10, denn Gott hat alle beschlossen unter den Unglauben, auf dass er sich aller erbarme. Dieser Vers ist auch geheimnisvoll. Denn wir sehen, dass hier der Handelnde allein Gott ist. Er hat sie im Unglauben beschlossen, eingeschlossen, gebunden. Das ist doch sehr komisch, oder? Und das ist auch die Ursache, warum man nicht einfach zu jemandem sagen kann, du musst nur glauben. Es ist nämlich notwendig, dass Gott uns frei macht. Es ist notwendig, dass Gott uns aus den Ketten unseres Unglaubens befreit. Es heißt doch hier ganz deutlich, Gott hat sie eingeschlossen unter Unglauben. Wer kann dein Herz aufmachen und befreien zum Glauben? Wer kann das tun? Nur der. Allein Gott. Und wenn du jetzt merkst, ich bin irgendwie gefangen, ich bin noch in Unglauben eingeschlossen, ich bin irgendwie noch gefesselt in Misstrauen gegenüber Jesus, ich bin irgendwie noch eingewickelt in Bindungen, die ich nicht loswerde. Was machst du dann? Was machst du dann? Dann schreist du zu Gott, komm und mach mich frei. Komm und löse die Fesseln meines Unglaubens. Komm und löse die Bindungen, die mich von dir noch fernhalten. Und dann kommt Gott. Und dann sagt Jesus, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Punkt. Punkt. Und wir sehen daran, an diesem Vers, dass wir unser Vertrauen ganz auf das Handeln Gottes richten. Wir hören auf uns zu schauen. Wir hören auf, eine fromme Nabelschau zu betreiben, weil wir von Gottes Handeln unsere Freiheit erwarten weil wir von Gottes Handeln unser Heil erwarten und weil wir darauf achten oder darauf blicken, dass wenn Gott uns ruft, er das nie bereut, er das nie zurücknimmt und er nie sagt, das gilt jetzt nicht mehr. Und so ist der Israel-Sonntag eine großartige Ermutigung, dass in dem geheimnisvollen Wirken Gottes in der Weltgeschichte mit dem Volk Israel auch das geheimnisvolle Wirken Gottes sich in unserem Leben vollzieht. Wir müssen nicht alles wissen. Wir müssen nicht alles verstehen. Wir müssen nicht alle Geheimnisse lüften. Aber unser Dank und unser Lob soll heute sein: Danke, dass du deine Erwählung nie zurücknimmst. Danke, dass du mich rufst. Ich will jetzt deinem Ruf folgen. Danke, dass du mich erwählt hast, unabhängig, ob ich glaube oder nicht. Danke, dass du mich zum Ziel bringst, auch wenn ich es nicht verdient habe. Amen. Amen.